man hat schon gemerkt, so ein Effenberg oder Martin Dahlin wahrscheinlich, die haben es natürlich schon manchmal etwas raushängen lassen. Wahrscheinlich haben wir den Berti Vogt irgendwas aufs Brot geschmiert oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr. Also der Toni war ein bisschen zurückgeblieben in der Beziehung, muss ich sagen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Finanzstudio GmbH, deinem Partner für Investment, Immobilien und Vorsorge. Herzlich willkommen bei Immer die Drei, dem Fußball-Podcast aus Unterfranken. Unfassbar, Mann! Mit euren Moderatoren Sebastian Leisgang und William Vielwert.
Immer die Drei!
Die Nummer Drei heute, Martin Schneider.
Sommer!
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Immer die Drei. Ihr hört uns aus Kaltstadt, einer kleinen Stadt, 25 Kilometer entfernt von Würzburg. Wir sitzen im Neubaugebiet, im Wohnzimmer von Martin Schneider. Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Hallo Martin, danke, dass wir hier sein dürfen.
Hallo, es ist schön, dass mit ihr hier seid.
Um die Hörer gleich mal abzuholen, als wir dich kontaktiert haben, ob du bei uns in der Podcast-Folge einen Auftritt haben möchtest, hast du gefragt, irgendwie, wie das so abläuft, hast dann zurückgerufen und gemeint, du bist gerade mit deiner Frau beim Arzt, sie ist im Wartezimmer, bist kurz raus, ob wir das auch jetzt gleich machen können. Also sprich, bis vor kurzem wusstest du noch gar nicht, was ein Podcast ist. Jetzt bist du hier und lass dich einfach mal überraschen. Ich glaube, es wird ganz interessant für dich. Kommen ein paar interessante Weggefährten zu Wort.
Wir haben nämlich mit Spielern gesprochen, mit denen du zusammengespielt hast. Darunter ein Champions-League-Sieger und Weltpokalgewinner. Auch ein Weltmeister ist dabei und der Trainer, mit dem Gladbach den letzten Titel bislang gewonnen hat. Und wir konfrontieren dich mit einem Zitat des Vorvorgängers dieses Titeltrainers.
Oh, das weiß ich schon, was das sein könnte.
Ja, das ist folgendes Zitat. Wenn ich Martin Schneider weiter aufstelle, denken die Leute, ich sei schwul.
Ja, das habe ich schon öfters mal gehört. Wenn man das Internet aufmacht, dann ist es eines der jetzt ersten Sachen, die kommen. Ja, also der Spruch ist nicht so angenehm, aber das ist für mich überhaupt kein Problem eigentlich.
Wir werden später dann noch vertiefen, was es genau damit auf sich hat. Wir haben viel zu besprechen. Jetzt wollen wir aber erstmal wissen, mit wem wir es überhaupt hier zu tun haben.
Er ist in Schweinfurt geboren und beim 1. FC Nürnberg zum Profi geworden. Er hat mit Spielern wie Andi Möller, Heiko Herrlich und Stefan Effenberg die Kabine geteilt und 1995 mit Borussia Mönchengladbach den DFB-Pokal gewonnen. Er hat fast 400 Bundesligaspiele auf dem Buckel und fliegt in der Öffentlichkeit trotzdem unter dem Radar. Er hat einen finanziellen Absturz hinter sich und ist seit 2002 Sportinvalid. Wir fragen uns, welche Erinnerungen hat Martin Schneider an 1987 und den Sommer, in dem die lange und bewegte Karriere ihren Anfang nahm?
Welche Erinnerungen hast du mal denn?
Ja, im Sommer 1987, da habe ich mein erstes Spiel gemacht von 1. FC Nürnberg in Uerdingen. Ich glaube, in dem Jahr habe ich 32 Spiele gemacht, im ersten Jahr gleich als 18-Jähriger. Das ist ja heute nicht mehr so, damit die 18-Jährigen gleich spielen, aber das war für mich schon ein Rieseneinstieg damals.
Du bist in dem Sommer aus der Nachwuchsabteilung des FC Bayern nach Nürnberg gewechselt, hast vor ein paar Wochen in einem Interview dann mal gesagt, der Fußball hat dir Disziplin gelehrt. Kann man also daraus, wenn man einen Umkehrschluss herzieht, kann man daraus schlussfolgern, dass Martin Schneider nicht immer diszipliniert war? Vielleicht auch gerade in diesen jungen Jahren.
Ja, doch eigentlich schon im Großen und Ganzen. Mir ist einmal ein Missgeschick in Nürnberg unterlaufen. Da hat man mal ein Spiel unter der Woche, ich weiß gar nicht gegen wen, Karlsruhe, oder da sind wir mal nicht ins Trainingslager gegangen. Normal sind wir einen Tag vorher ins Trainingslager gegangen und da nicht. Und dann habe ich zu meinen Mitbewohnern gesagt, ja komm, wir gehen nochmal in die Stadt. Und dann waren wir abends noch 10, 11 Uhr in der Stadt und dann kommt uns der jetzt Vizepräsident vom Verein, läuft uns über den Weg und na ja, gut, das war's dann natürlich. Ne? Ich habe zwar noch am nächsten Tag gespielt, aber das hat der Heinz Höher erst ein paar Tage später erfahren, damit ich dann noch in der Stadt war. Und dann haben wir praktisch am nächsten Wochenende in Kaiserslautern gespielt und da hat er praktisch einmalige Mannschafts-, also jetzt Besprechung, normal sagt der Trainer was an der Tafel, wer spielt, wo, was er zu machen hat. Und da sagt er nur in der Sitzung, mehr hat er nicht gesagt, sagt er nur, für unseren Disco-König Martin Schneider spielt Rainer Gaye. Und das war's. Mehr hat er nicht gesagt und das war für mich eine große Lehre. Da war ich ein bisschen leichtsinnig und dann habe ich das nie mehr gemacht.
Hattest du was getrunken?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eh nie was getrunken. Also jetzt großartig. Ich wollte einfach in die Stadt. Es war einfach naiv. Und ja, ich habe meine jetzt Lehre da, also da draus gezogen und ja.
War das dann nochmal Thema zwischen Heinz Höher und dir?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe das eine Spiel nicht gespielt. Der hat es gesagt in der Mannschaftssitzung und dann ist es wieder normal also weitergegangen.
Im Oktober dieses Jahres, 1987, hast du dann die U20-WM in Chile gespielt. Ihr seid da Vize-Weltmeister geworden. Was hast du von diesem Turnier noch im Kopf?
Ja, also nur, also jetzt Gutes, das war eine Riesenzeit damals. Wir hatten eine richtig, also jetzt gute Mannschaft mit Andreas Möller, Marcel Wittecek und noch einige Hochkaräter. Trainer war der Herr Vogts, der Berti Vogts. Und da sind wir Vize-Weltmeister geworden, haben im Endspiel nach Elfmeterschießen verloren gegen das damalige Jugoslawien. Die hatten natürlich eine Wahnsinnsmannschaft mit absoluten Hochgerädern, nur um ein paar zu nennen. Schucker, Broschineski, Boban, ich glaube noch zwei andere, wo dann in Madrid auch gespielt haben. Es war ein Riesenturnier, haben richtig, richtig gut gespielt und sind dann unglücklich nur als jetzt Zweiter geworden.
Eine Truppe mit lauter jungen Leuten, hat es dann so eine Art Klassenfahrtscharakter auch?
Ja, kann man eigentlich schon sagen. Da ist natürlich, da macht man noch viel Blödsinn und also da ist auch noch viel jetzt Kameradschaft. Ich würde eigentlich sagen, in so Jugendmannschaften ist mehr Kameradschaft wie dann oben bei den Profis, weil da geht es eigentlich nicht so ums Geld. Da geht es eigentlich eher so um den Einstieg in den also jetzt Fußball-Profi-Bereich. Und ja, da ist, finde ich, alles etwas leichter und lockerer.
Welchen Blödsinn habt ihr getrieben?
Och, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir den Berti Vogts irgendwas aufs Brot geschmiert oder irgend sowas, ich weiß es nicht mehr.
Ein ehemaliger Mitspieler der damaligen Zeit, den wir kontaktiert haben, der meldet sich diesbezüglich zu Wort, und zwar Andi Möller.
Oh. Das ist schon ein klasse Spieler zu der Zeit, auch talentiert wie wir alle, und wir waren junge Leute, das war toll, wir haben ein tolles Turnier damals gespielt. Das war überragend, ja. Das Kameradschaft war ganz groß geschrieben. Daran kann ich mich jetzt erinnern, ja.
Du hast die Kameradschaft auch angesprochen. Wie hat sich das geäußert?
Naja, indem man halt auf dem Platz auch zusammenhält, der eine für den anderen kämpft, nicht abgewunken hat. Und ja, wie gesagt, auch außerhalb waren wir eine gute Truppe und es hat sich dann auf den Platz übertragen.
Du warst 18 bei diesem Turnier und hast, haben wir auch schon angesprochen, in diesem Sommer den Wechsel nach Nürnberg vollzogen. Heinz Höher war der Trainer damals. Wie war dein Verhältnis zu ihm?
Ja, der Heinz Höher war ein absoluter Glücksfall für mich. Der hat mich, glaube ich, mal beim A-Jugendspiel, irgendwo haben wir da mit der Bayern-Jugend gespielt in Niederbayern, hat er mich, da war was weiß ich, weit im Bayerischen Wald, da ist er hingefahren und hat mich angeguckt, und das hat er mir später mal erzählt, da ist er nach der Halbzeit schon gefahren und hat gesagt, das war klar, den hole ich. Ja, absoluter Glücksfall für mich, der Trainer, absoluter Fußballfachmann, und der hat mir praktisch die Möglichkeit gegeben, in der ersten Liga schon zu spielen mit 18, und der war jetzt hinter mir gestanden, und da habe ich im ersten Jahr, ich glaube, 32 Spiele gemacht gleich unter ihm. Der ist auch leider schon verstorben.
Was für ein Mensch war er?
Ja, sehr ruhig eigentlich, so der Schweiger eher, und aber hat alles gesehen, wenn wir mal trainiert haben oder so, Spielchen, ist in einem Wald, hat die Bälle geholt und hat aber trotzdem alles gesehen, also absoluter, also jetzt Trainer Fuchs, der war ja auch Spieler in Bochum, glaube ich, und Trainer in Saloniki, und ich glaube, der war für Nürnberg damals so ein Riesenglücksfall, weil die damals nach der Revolte mit ihm aufgestiegen sind in die erste Liga.
Heinz Höher war alkoholkrank und war ein Spieler, also ein Zocker. Wie viel hat die Mannschaft davon mitbekommen?
Also damit er jetzt Alkoholprobleme hatte, das hat die Mannschaft schon gewusst. Damit er gespielt hat, das hab ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Aber das hat man ihn überhaupt nicht angemerkt. Auch, muss man sagen, beim Training nicht oder bei den Spielen. Manchmal habe ich mich gewundert, da ist er nach dem Training noch einmal eine Stunde gelaufen. In seinem hohen Alter. Ich glaube, da hat er einfach den Dreck von der Nacht rausgeschwitzt.
Du hast schon angesprochen, er war für dich ein absoluter Glücksfall, weil er auch dein erster Profitrainer war. Er war also schon sehr zentral für deine weitere Karriere dann auch in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, er war auf mich gestanden. Der hat mir da freie Hand gegeben im Mittelfeld. Ich habe ja mit dem Manni Schwabel da gespielt im Mittelfeld, im zentralen Bereich. Und der Manni ist A-Nationalspieler geworden. Und es war eigentlich schade, damit er dann aufgehört hat. Der Heinz Höher, der ist dann Manager geworden und der Hermann Gerland Trainer. Und da war er eigentlich nicht so mit, also jetzt glücklich. Der hat nicht gewusst, was er machen soll als Manager. Ich denke, der wär jetzt auf dem Platz eigentlich also für Nürnberg idealer gewesen.
Nach 3 Jahren ist dann deine Zeit in Nürnberg zu Ende gegangen. Du bist 1990 nach Gladbach gewechselt und hast dann da 9 Jahre verbracht. Wie kam es zum Wechsel?
Ja, ich habe ein Angebot aus Gladbach bekommen. Damals war der Manager Rolf Rüssmann. Ja, ich habe gemerkt, er wollte mich unbedingt und habe so das Gefühl gehabt, Nürnberg, der neue Trainer, ich glaube, Ari Hahn war damals Trainer, der wollte mich so nicht unbedingt. Ich meine, das merkt man als Spieler und ich habe mich dann für Mönchengladbach entschieden. Der Rolf Rüssmann wollte eine neue Mannschaft aufbauen, eine junge. Der hat ja dann, damals sind ja die Spieler rausgekommen wie Flipsen, Winhoff, Martin Max. Und ja, da habe ich mich entschieden. Ich glaube, Ablöse war damals 1,2 Millionen. Und also ich habe es nicht bereut, nach Gladbach zu gehen.
Würdest du im Nachhinein sagen, dass Gladbach die schönste und prägendste Zeit deiner Karriere war?
Eigentlich schon, weil es halt auch 9 Jahre war. Und Gladbach ist halt einfach ein Spitzenverein. Ich sehe mal Gladbach unter den ersten 5 Vereine an. Es kommt einfach auf die Zeit von früher mit Netzer, Vogt und Bonhof. Und wir hatten auch eine gute Kameradschaft und 9 Jahre ist auch eine Zeit in Gladbach. Und wir haben ja auch 95 den Pokal geholt und ja, das war so das Highlight.
Auf den Pokalsieg kommen wir dann auch noch zu sprechen. Du hast die Kameradschaft gerade angesprochen. Zu welchen Spielern hattest du denn damals den besten Draht?
Ah, zu den Besten kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben vielen guten Draht zu den Jungen damals gehabt, wie Flipsen, Winhoff, Max. Wir haben schon viel unternommen. Salou Bajirou ist dann gekommen, ein halbes Jahr später. Dann habe ich heute noch Freundschaft mit dem Jörg Neuen, mit dem war ich auch auf dem Zimmer. Und ja, ich spiele auch Weißweiler 11 und da sieht man eigentlich viele Kollegen von früher. Also ich habe aber mit vielen Kontakt, zum Beispiel aber mit einem Jörg Rienz hatte ich früher wenig Kontakt. Das war eigentlich nicht so mein Fall. Ich hätte gedacht, er wäre ein bisschen überheblich. Aber in der Weißweiler 11 spiele ich ja jetzt schon über Jahre, ich glaube 10 Jahre, 15 Jahre. Da habe ich den Jörg Rienz lieben gelernt, der ist auch leider schon verstorben. Das war sehr, sehr schlimm für mich. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Winter, ja. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Jörg gesehen habe. Und ja, so kann man sich halt täuschen. Ich denke, in der Profizeit schaut da jeder wegen auf sich und auf seinen Platz und auf die, also jetzt Konkurrenz, aber in der Weißweiler Elf, da geht es ja eigentlich nur um Spaß und Gaudi.
Du hast gesagt, ihr habt früher viel miteinander unternommen. Seid ihr dann auch häufiger durch die Gladbacher Innenstadt gezogen?
Ja, auch schon. Also damals war das ja noch nicht so mit Handy, Facebook und so weiter. Und wir waren öfters dann nach Auswärtsspielen, sind wir dann noch in die Stadt zusammen, bestimmt mit 7, 8 Leuten. Da gibt es ja den alten Markt und da gibt es sehr viele schöne Kneipen und da waren wir oft unterwegs.
Was war deine Lieblingskneipe?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Da hat es eine gegeben, da waren wir oft drin, aber keine Ahnung, wie die heißt. Habe ich leider vergessen.
Bei Auswärtsspielen habt ihr es dann ähnlich gehandhabt, dass ihr da vor dem Spiel nochmal in die Stadt gegangen seid?
Nee, überhaupt nicht. Also du bist ja meistens noch zu Hause trainiert und sind dann in die Stadt gefahren und dann gleich ins Hotel und dann war es also Feierabend. Sind dann vielleicht nach dem Abendessen nochmal spazieren gegangen, vielleicht eine halbe Stunde. Aber also dann warst du im Hotel und hast eigentlich nichts von der Stadt gesehen.
Gut, dass du die Spaziergänge ansprichst, weil einer, mit dem du öfter mal einen Abendspaziergang gemacht hast, den hast du jetzt gerade noch nicht erwähnt, aber mit dem hattest du scheinbar auch ein ganz gutes Verhältnis, und zwar Heiko Herrlich. Mit dem haben wir im Vorfeld auch gesprochen und er hat uns verraten, was für ein Spielertyp du damals warst.
Ja, das habe ich jetzt mit Herz halt gemeint. Ne? Das Spiel findet ja nicht nur mit Ball statt, sondern auch gegen Ball. Da hat er wirklich dagegen gehalten und war unangenehm, gegen ihn zu spielen, wie eine Scheißausfliege.
Martin Schneider als Scheißhausfliege?
Ja, gut, ich denke mal, der spricht es auf die, also jetzt Trainingsspiele an. Da war ich öfters mal gegen ihn, weil im Spiel haben wir ja eigentlich jetzt miteinander gespielt. Aber im Training war ich schon immer enger Mann, ja.
Das hat ihm nicht so gepasst?
Nee, das hat ihm nicht so gedacht. Passt auch den anderen nicht. Also das war eigentlich meine Stärke, damit ich immer enger Mann war und oft versucht habe, schon den Ball vor denen zu kriegen. Und ja, das ist natürlich unangenehm für einen Stürmer.
Bezogen auf Heiko Herrlich haben wir auch eine kleine Geschichte erfahren. Und zwar habt ihr wohl das eine oder andere Autorennen durch die Gladbacher Innenstadt gemacht.
Ja, das dürfen wir eigentlich nicht erzählen, aber ich erzähl's. ja, wir sind vom Trainingsgelände losgefahren. Das war ja noch das alte Stadion. Am Bögelberg und zur Autobahnauffahrt dann auf die A61 waren es vielleicht 5, 6 Kilometer durch die Stadt. Und dann haben wir immer gesagt, wer zuerst auf der Autobahn ist, der also kriegt von dem anderen was. Und das waren immer richtig heiße Duelle. Eigentlich war das eigentlich zu gefährlich, muss man sagen, im Nachhinein.
Welches Auto bist du gefahren? Welches Auto ist er gefahren?
Oh, ich war immer ganz solide. Ich habe, glaube ich, Ford Fiesta gefahren und er, weiß ich nicht, vielleicht Mercedes oder BMW, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe meistens gewonnen mit meinem alten kleinen Auto.
Wie erklärst du dir den Erfolg?
Ja, ich bin ein Rowdy im Straßenverkehr.
Auch heute noch?
Heute auch noch, ja.
Was hat der Gewinner bekommen? Du hast gesagt, er hat immer was bekommen. Was war das?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Habe ich ja vergessen. Irgendwie eine Kleinigkeit haben wir ausgemacht.
Wir haben jetzt von Heiko Herrlich gehört, was du für ein Spielertyp warst. Die gleiche Frage haben wir auch Andi Möller gestellt. Und auch ihn wollen wir kurz zu Wort kommen lassen.
Schon Wasserträger, kann man sagen, ja. Laufstark, ja, einer, der die Räume sehr gut zugemacht hat. Also es war ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, technisch auch gut und wie gesagt sehr laufstark und auch ein Teamplayer, ja, das kann man schon so sagen.
Du hast mal gesagt, ich war nie Teil der Wunschelf, habe aber trotzdem immer gespielt. Lag das genau an diesen Punkten, die jetzt Heiko Herrlich und eben Andi Möller angesprochen haben?
Ja, wahrscheinlich. Ich war auch relativ ruhig und ich habe immer das gemacht, was der Trainer gesagt hat und war nie so der jetzt Lautsprecher. Mir hat mal der Effe gesagt, der Effenberg, du hättest nach einem guten Jahr, nach dem ersten guten Jahr, hättest du den Mund aufmachen müssen oder wegen also jetzt frecher sein. Das war ich nicht. Ich war immer relativ im Hintergrund und bescheiden. Aber ich bin auch froh so, so bin ich heute auch noch. Also ich bin zufrieden, wie ich war und mit meiner Spielweise. Ich habe das eigentlich immer gern gemacht, den Spielmacher, den jetzt Rücken freigehalten. Das war beim Effe, beim Flipsen oder beim Nielsen, Peter Nielsen so. Und ja, das war meine Spielweise und da war ich auch mit absolut zufrieden.
War die Hierarchie damals stärker ausgeprägt, als es heutzutage in Mannschaften ist?
Ja, würde ich schon sagen. Also damals hat schon die Stars gegeben und heute finde ich alle so gleich über einen Kamm geschert. Ja, also jetzt ganz früh habe ich mal eine Story gehört von Paul Breitner beim FC Bayern, wenn er beim Abendessen war und hat gesagt, es wird erst aufgestanden, wenn ich meinen Wein ausgetrunken habe. So schlimm war es zu unserer Zeit nimmer, ja. Aber man hat schon gemerkt, so ein Effenberg oder Martin Dahlin wahrscheinlich, die haben es natürlich schon manchmal etwas raushängen lassen und da waren schon die Unterschiede da.
Effenberg kam im Sommer 94 aus Florenz zurück nach Gladbach, war vorher schon mal da, kam dann 94 wieder zurück, also ein Jahr vor dem Pokalsieg. Im Sommer 94 war auch die Weltmeisterschaft in den USA und da gab es den Mittelfingerskandal. Wie war Effe, falls du dich noch erinnerst, im ersten Training danach oder wie war es generell, wenn so jemand in die Kabine gekommen ist?
Oh, das kann ich eigentlich nicht mehr sagen, wie das erste Training nach der Aktion war in Amerika. Ich weiß nur, es hat mal ein Abschiedsspiel gegeben vom Uwe Kamps, Anfang 2000 irgendwann im neuen Stadion. Und da habe ich den Effi auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wir waren alle schon in der Kabine, halt die alten Spieler von früher. Und dann kommt der Effi rein und dann hat man richtig seine Aura gemerkt. Also das war Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir früher nie so aufgefallen, aber also da war es so. Ne? Ich glaube, die Spieler fehlen auch heute, so absolute Macher auf dem Platz auch. Und wie gesagt, die Spieler sind heute ähnlich alle gleich.
Wie hat sich das mit der Aura bemerkbar gemacht?
Ja, er ist reingekommen. Ich habe so ein Gefühl am Körper, so ein bisschen Gänsehaut auch ein bisschen. Das ist mir schon mal passiert beim Franz Beckenbauer, wo wir mal mit der U21 in Frankfurt im Hotel waren. Und die A-Nationalmannschaft hat sich auch da getroffen. Und wir waren beim Abendessen mit der U21 und ich war mit dem Rücken zur Tür. Und da kommt der Franz Beckenbauer rein und das habe ich richtig gemerkt, was der für eine Aura verspürt hat. Das kann natürlich auch sein, weil ich ein junger Spieler war und habe alles noch vor mir gehabt. Ich habe den Franz Beckenbauer erst vor 2-3 Jahren gesehen auf der Beerdigung von seinem Sohn. Es war von mir ein sehr guter Freund, leider verstorben mit jungen Jahren. Und da habe ich den da auch gesehen, wir haben uns auch unterhalten und da hatte ich das Gefühl nicht mehr. Ich denke einfach, das ist, wenn einer einen jungen Spieler hat und sieht da ein Idol vor sich, da ist es einfach so mit der Aura, denke ich auch.
Das ist absolut nachvollziehbar, was mich dann aber wundert, wenn du Effe viele Jahre, nachdem ihr zusammengespielt habt, nochmal triffst, dass es dann trotzdem auf dich so gewirkt hat mit der Aura.
Ja, das hat mich auch gewundert. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber es war so. Also das war während der aktiven Zeit jetzt nicht, aber da war es so. Ich weiß auch nicht, warum.
Ein Jahr später habe ich gerade schon angesprochen, also ein Jahr nachdem Effe zurückgekommen ist, 95, habt ihr dann den Pokal gewonnen. Im Endspiel 3-0 gegen den VfL Wolfsburg. Und wir haben uns gefragt, warum du da nicht im Kader warst. Und wen fragt man das? Das fragt man den Trainer. Und wir haben Bernd Kraus angerufen und uns bei ihm erkundigt.
Moment. Im Endspiel war der gar nicht im Kader. War er vorher verletzt, oder? Ja, weiß ich nicht. Kann ich nichts mehr zu sagen.
Bernd Kraus weiß nicht, warum du nicht im Kader warst. Hast du eine Erklärung?
Ja, ich denke, wir hatten damals eine sehr gute Mannschaft mit 20 Spielern, die hätten dabei sein können. Ich glaube, damals war der Kader noch mit 16 bestückt. Und ich hatte, glaube ich, in dem Pokaljahr 4 Spiele oder 5 Spiele gemacht von 6. Und es ist immer so, das ist, glaube ich, ja in der heutigen Zeit noch so, wenn es dann drauf ankommt, auf die großen Spiele, dann sind die alle wieder fit. Vorher haben sie sich die Eier geschaukelt irgendwo und die anderen müssen da ran und im Endspiel waren sie dann alle fit und dann, ich glaube, da waren sogar Spieler wie Holger Fach auf der Bank. Es war damals A-Nationalspieler mal gewesen. Also es war ein sehr guter Kader und deswegen hat es mich da erwischt. Es war natürlich sehr unglücklich. Ich war auch enttäuscht. Ich bin dann auch nicht danach auf den Platz gegangen zum Bild. Ich bin dann auf dem Bild, aber ich fühle mich trotzdem als Pokalsieger, weil ich vorher alles mitgemacht habe.
Wie hat Bernd Kraus dir mitgeteilt, dass du nicht im Kader bist?
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Damals war bei uns immer ein Plan in der Kabine, wer dabei ist, da ist ein Kreuz an seinem Namen. Wer nicht dabei ist, ist halt kein Kreuz dabei. Also das weiß ich nicht mehr genau.
Also warst du in Berlin im Stadion in der Kabine und hast dann vermutlich erfahren, dass du gar nicht spielst?
Nee, das ist anders. Du bist, kriegst vorher schon, einen Tag vorher schon Bescheid, ob du mitgehst und dann fährt die Mannschaft, die spielt und im Kader ist, fährt dann ins Hotel und dann war ich da schon nicht dabei. Aber die Spieler, die nicht im Kader waren oder verletzte Spieler, die waren dann auch in also Berlin dabei beim Spiel, aber halt auf der Tribüne und dann vorher in einem anderen Hotel, denke ich.
Wie war das dann für dich auf der Tribüne? Deine Mannschaft von außen zu sehen im Pokalfinale?
Ja, das ist natürlich nicht schön. Ich meine, also spielst alle Spiele vorher und bist im Endspiel nicht dabei. Das ist schon ärgerlich. Ich habe ja 92 habe ich gespielt im Endspiel. Das haben wir leider verloren. Da waren wir grottenschlecht. Und da hätte ich natürlich gerne gespielt, weil also du gewinnst 3-0, schon lang keinen Pokal mehr geholt. Und dann. Aber es ist so und deswegen, also Leben geht weiter.
Hast du dich bei den Toren trotzdem freuen können?
Ja, ganz ehrlich, also... Man ist schon enttäuscht, ja. Im Nachhinein natürlich, man freut sich, ne, für die Mannschaft, für dich selber, ne, du bist Pokalsieger, aber in dem Moment bist du schon sehr enttäuscht.
Gibt dieser Triumph dir trotzdem was? Fühlst du dich trotzdem als Pokalsieger?
Ja, natürlich, habe ich ja schon gesagt. Also, ich habe halt nicht gespielt im Endspiel, aber vorher habe ich alle Spiele gemacht. Ich war ein Teil der Mannschaft und natürlich bin ich Pokalsieger.
Bereust du es jetzt im Nachhinein nicht mit auf das Foto gegangen zu sein?
Ja, also das muss ich sagen, da war ich stur, das bin ich heute nicht mehr. Wäre natürlich nach unten, die anderen ziehen ja nach unten. Ich glaube ein Hirsch, Dietmar Hirsch oder ich glaube ein Thomas Hörsen noch, die waren unten auf dem Bild, halt in Zivilklamotten. Aber heute wäre ich auch runter und dann wäre es halt auf dem Bild. Dann hätte ich das halt jetzt groß, aber so, alles gut.
Also warst du noch oben auf der Tribüne, als die Mannschaft unten schon gefeiert hat?
Ja, genau.
Wie war es dann später bei der Feier? Hast du da ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, um reinzukommen?
Ja, genau. Also da braucht man Anlaufzeit, man ist noch ein bisschen enttäuscht, aber das kommt dann, dann fließt der Alkohol ein bisschen. Dann sagt man, ich bin ein Teil von der Mannschaft, ich feiere mit und war ja dann einer der längsten mit dem Jörg 9, bis früh um 6, glaube ich.
Klingt dann trotzdem nach einer guten Partynacht.
Ja, natürlich, das war eine Riesennacht und das muss man vergessen. Man ist ein Teil der Mannschaft und fertig, abhaken.
Kannst du dich noch erinnern, was auf dieser Feier passiert ist? Wir haben bei unseren Recherchen beispielsweise erfahren, Stefan Effenberg mit der Frau von Bernd Kraus auf der Bühne war.
Weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich in einem anderen Raum. Also das habe ich nicht mitbekommen. Wir waren ja im Esplanade in Berlin, aber ich weiß, die Feier war richtig gut. Wir waren dann noch in einer Bar, die hat dann zugemacht. Dann hat die nächste schon wieder aufgemacht, früh um 6. Dann waren wir auch noch drin. Also die Feier war richtig gut. Obwohl ich nicht gespielt habe im Endspiel, aber also die Feier war überragend.
Und bist auch über die Stränge geschlagen? Heiko Herrlich hat nämlich gesagt, wenn es eskaliert ist, dann war Martin Schneider eher der, der auf die anderen aufgepasst hat und nicht der an vorderster Front war.
Meistens, ja, meistens. Habe ich immer aufgepasst, vor allem auf meinen Freund Jörg 9. Und ich habe immer so mit Auge ein bisschen getrunken. Natürlich ist es ein oder zweimal in den Jahren passiert, wo es ein bisschen ausgeglichen, wo es ein bisschen nicht so war. Da hat mal mein Zimmerpartner gesagt, der Dirk Heine, da waren wir auf Fuerteventura, das Zimmer muss man renovieren. Also so schlimm ist es ausgeartet.
Du hast gesagt, du musstest auf deinen Freund Jörg 9 aufpassen. Warum?
Ja, der Neuner war immer ein Typ, der war immer gut beim Feiern und der hat es halt immer dann, ja, jetzt nicht übertrieben, aber wenn man gesagt, komm Neuner, jetzt geht's ins Bett, dann ist er, haben wir ihn hochgebracht aufs Zimmer und ist nochmal aus der Tür raus und wieder runter. Deswegen hat man halt immer ein wenig auf den Neuner aufgepasst.
1999 hast du dann den Verein verlassen. Vorher einer deiner letzten Trainer war Friedel Rausch. Und jetzt kommen wir nochmal auf das Eingangszitat zurück, das da lautet, wenn ich Martin Schneider weiter aufstelle, denken die Leute, ich sei schwul. Du hast dazu schon ein paar Sätze gesagt, was uns natürlich interessiert, was ist der Hintergrund dieses Spruchs? Also was hat ihn veranlasst, das überhaupt zu sagen?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, der Friedl Rausch ist schon unter der Erde leider. Man soll eigentlich nichts Schlechtes nachsagen, aber den Friedl Rausch, der hat nicht einmal die Namen gewusst nach einem halben Jahr von uns. Deswegen nehme ich den Spruch jetzt nicht für voll. Wir hatten den ja so ein Jahr, glaube ich, knapp. Der hat uns vom Abstieg gerettet. Ich glaube, im Jahr 97, 98 hat er uns gerettet. Und dann in der neuen Saison hat er uns einfach schlecht körperlich auf die jetzt neue Saison vorbereitet. Und ja, also der Spruch ist nicht so angenehm, aber das ist für mich überhaupt kein Problem.
Einer, den du schon mehrfach angesprochen hast, ist Karl-Heinz Flipsen. Du kennst ihn aus der Traditionsmannschaft, aus der Weißweiler Elf. Und er war lange Jahre dein Mitspieler in Gladbach. Auch ihn haben wir kontaktiert im Laufe unserer Recherche und er hat uns eine Anekdote erzählt, beziehungsweise er möchte dich auf eine bestimmte Anekdote ansprechen.
Ja, hi Martin, hier ist dein Mannschaftskollege von der Weißweiler Elf, Kalle. Und ich habe gehört, dass du heute da in dem Podcast bist und hätte ein, zwei Stichwörter für dich und würde dich mal bitten, dass du dazu den Leuten diese Geschichte, die dazugehörige Geschichte erzählst. Stichwort Toni Polster, Hose und Pullover.
Was hat es damit auf sich, Madel?
Ja, das war sehr lustig. Ja, der Toni war ja bei uns am Ende seiner Karriere dann nochmal nach Köln und es war ein Riesentyp, hat richtig Spaß gehabt, richtig Gaudi. Wir sind, glaube ich, in dem Jahr abgestiegen, obwohl wir richtig Spaß hatten mit Spielern wie Marco Villa noch und der Robert Enke war dabei. Das war eigentlich schade, mit der Mannschaft hätte er eigentlich nicht absteigen dürfen. Ja, zum Toni, mit dem hatten wir viel Spaß, immer gelacht, viel gelacht. Der Toni ist immer gut drauf auch, aber er ist von seinem Anziehverhalten nicht so der modernste gewesen, hat immer noch die weißen Socken angehabt, hat so einen alten Volvo-Lober angehabt und hat Mercedes so einen alten, also jetzt tiefer gelegt gehabt, damit er kein jetzt Fuchsschwanz an seinem Autoschlüssel hatte, war eins. Also der Toni war ein bisschen zurückgeblieben in der Beziehung, muss ich sagen, und wir haben uns halt immer ein wenig jetzt lustig gemacht und dann hatte ich mal bei einem Training, habe ich mal heimlich die Klamotten von ihm angezogen, alles, glaube ich, die Jeans, den Pullover, sein T-Shirt, alles unter meiner normalen Trainingswäsche und der hat natürlich nichts gewusst, heimlich gemacht, die anderen haben es halt alle gesehen. Wir haben gelacht, die haben alle gelacht. Dann hat er immer gedacht, warum lachen die denn? Ne? Dann waren wir auf dem Trainingsplatz und ich habe immer gesagt dann vom Toni, Mensch, ich schwitze, Toni, ich schwitze. Ja, was hast du denn? Was hast du denn? Hat er immer gefragt. Ja, und dann ist es halt rausgekommen. Dann haben wir es halt gesagt und der war dann sauer, muss ich sagen. Dann hat er meine Klamotten genommen und hat es ins Entmüdungsbecken geschmissen und ich konnte da nicht heimfahren. Ich musste dann mit den Trainingsklamotten von Gladbach, mit den neuen, wo ich am nächsten Tag anziehen hätte müssen, praktisch nach Hause fahren. Aber es war eine riesen Gaudi und im Nachhinein hat er auch gelacht. Der Toni, mit dem kannst du alles machen eigentlich.
Wie konnte es sein, dass er mitbekommen hat, dass du seine Klamotten angezogen hast? Wo war er da gerade?
Ja, da war er wahrscheinlich beim Masseur oder was weiß ich, im Kraftraum. Irgendwo war er halt. Das geht ja ruckzuck. Zack, zack, ist das passiert.
Masseur ist ein super Stichwort, denn Karl-Heinz Flipsen hat noch eine Frage an dich.
Was war da eigentlich los damals, dass nicht der Masseur dich, sondern du den Masseur zwischen den zwei Trainingseinheiten massiert hast? Ich glaube, das wird die Leute interessieren.
Ja, das war so, der zweite Masseur war so ein bisschen mein Freund. Wir hatten uns auch mal jetzt privat getroffen. Der musste natürlich härter arbeiten wie der erste. Der erste hat immer wegen die, also jetzt Diagnosen gemacht und der zweite Masseur musste immer hart massieren. Und er hatte es ab und zu auch mal Rückenschmerzen und dann habe ich gesagt, komm Zeno, ich tue dich mal massieren. Und habe es natürlich immer so extra gelegt, wenn die Spieler dann da sind und haben das gesehen und haben dann den Kopf geschüttelt, haben gedacht, das kann ja nicht sein, er hat mit den Spielern Masseur massiert. Aber erstens war es mein Freund und zweitens habe ich ein bisschen gemacht, weil ich habe immer Spaß gemacht in der Kabine und war immer, also immer gut drauf und da haben dann einige gelacht, die wo mich halt gut leiden konnten und manche haben auch also den Kopf geschüttelt, die wo sagen, das kann ja nicht sein, der massiert Masseur.
Du hast öfter mit ihm die Mittagspause verbracht mit dem Masseur und dabei wohl auch des Öfteren einen Campingkocher mitgebracht. Welche Gerichte gab es da mal denn?
Ja, das war so, das habe ich auch so ein bisschen für die Spieler gemacht. damit die ein wenig schauen und ein wenig also was zum jetzt Lachen haben. Ich habe so einen Herd in die Kabine mitgebracht. Das wäre ja, glaube ich, heute unvorstellbar. Und meine damalige Frau hat irgendwas vorgekocht und ich habe es dann in der Kabine warm gemacht. Und dem Masseur habe ich auch was gegeben oder ich weiß nicht, vielleicht hat er sich auch was auf der Platte warm gemacht. Auf jeden Fall hat man immer viel Spaß, weil ich war ja weiter weg gewohnt, damals 80 Kilometer von Gladbach weg und die meisten sind ja in der Mittagspause heimgefahren, aber ich habe halt die Möglichkeit nicht gehabt. Ich bin in der Kabine geblieben, habe was gegessen. Ich bin natürlich auch öfters mal mit Spielern Mittag zum Essen, aber ab und zu habe ich mir da was gemacht mit dem Masseur und dann habe ich mich auf die Massagebank gelegt und habe mich fürs zweite Training mental vorbereitet.
Du hast dich auf die Massagebank gelegt, aber auch der Masseur.
Genau.
Wunderbare Geschichte, gleichzeitig auch eine sehr gute Stelle für eine Halbzeitpause. Und wenn wir zurück sind, reden wir dann über die Zeit nach der Karriere, über private Dinge und wir klären die Frage, warum du gerne als Gladiator im alten Rom aufgetreten wärst. Bis gleich.
Erstmal Pause, Willi. Hast du Bock auf eine Pizza?
Boah, wär geil. Ich nehm die vegetarische, wie immer.
Gut, dann rufe ich mal bei Le Candela an.
Candela?
Servus, hier ist der Sebastian, grüß dich.
Amigo.
Machst du mir eine Pizza vegetarisch bitte und einmal Tagliatelle mit Lachs Brokkoli?
Mach ich dir.
Perfekt.
10 Minuten.
Wunderbar. Bis gleich, Dennis. Ciao.
Le Candele, der Italiener in der Würzburger Altstadt. Pizza und Pasta zum Abholpreis von nur 5 Euro. Le Candele, ausgesprochen lecker und unerhört preiswert. Einfach unverwechselbar.
Nach einer Verletzung wieder in Topform kommen? Bei Mein Physio in Karlstadt am Main bist du in besten Händen. Mein Physio ist deine erste Anlaufstelle für Physiotherapie, Osteopathie und Wellness. Wir helfen dir, damit du schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen kannst. Um noch mehr aus dir herauszuholen, versuche dich an unserem Gesundheitszirkel, einer einzigartigen Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Mein Physio. Dein kompetenter Partner in Sachen Physiotherapie. Mehr Informationen unter mein-physio-karlstadt.de.
Auf dem Transfermarkt geht es darum, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und dann zuzuschlagen. Das ist auch auf dem Immobilienmarkt gefragt. Die Finanzstudio GmbH ist dein persönlicher Finanzcoach. Deutschlandweit und trotzdem nah. Wir bieten Kapitalanlegern attraktive Immobilien zu besten Finanzierungsmöglichkeiten. Entscheide dich jetzt für eine alternative Geldanlage und profitiere von niedrigen Zinsen. Keine Chance liegen lassen und da sein, wenn es drauf ankommt. Vereinbare jetzt ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Finanzstudio-meinfranken.de.
Wir sind zurück aus der Pause. Draußen ist mittlerweile die Sonne untergegangen. Wir haben uns einen Radler aufgemacht. Und vor der Pause haben wir über die letzten Monate in Gladbach gesprochen. Martin, wie ging diese Zeit zu Ende?
Ja, eigentlich nicht schön. Wir sind 99 abgestiegen mit einer eigentlich guten Mannschaft. Hätte nicht absteigen dürfen vom jetzt Material her, aber es hat einfach nicht gepasst. Wie gesagt, der Friedel Rausch hat uns am Anfang trainiert der Saison, da waren wir natürlich überhaupt nicht fit. Haben im Training viel zu wenig gemacht. Dann hat es der Rainer Bonhof übernommen und dann sind wir sang- und klanglos abgestiegen mit Gladbach. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich schäme mich heute noch, weil mit Gladbach abzusteigen ist eigentlich eine Schande. Wenn du jetzt mal mit Bochum absteigst oder mit dem MSV, ist es nicht ganz so schlimm. Die also sind es gewohnt, die können das einordnen, aber für Mönchengladbach war es schon schlimm.
Du bist dann 1999 nach 9 Jahren in Gladbach nach Duisburg weitergezogen, hast also den Verein gewechselt. Wir haben uns an der Stelle gefragt, ob du auch deinen Wohnort gewechselt hast, weil Heiko Herrlich hat uns was sehr Interessantes zu deiner damaligen Wohnsituation erzählt.
Ich weiß noch, er hat in Belgien gewohnt, in Eupen, ist dann immer gefahren, gependelt. Waren noch 2, 3 Spieler, haben sie eine Fahrgemeinschaft zusammen gehabt. Und ich weiß noch, dass er sehr sparsam war, sehr, also mit seinem Geld. Anders wie viele anderen Profis, sehr gut gehaushaltet, also sehr, sehr auf dem Boden ständig geblieben ist.
Warum hast du in Belgien gewohnt?
Ja, damals war so ein Steuerschlupfloch, da hat man pauschal 15% nur bezahlt. Da bist du unter den Rubrik, also als Künstler gefallen. Ich glaube, die Schreinemagers war auch dort gewohnt und natürlich die Sportler, die Fußballer, einige von Gladbach, einige von Köln.
Also ja. War es nicht nur du, sondern auch mehrere Profis, die du gekannt hast, die in Belgien gewohnt haben.
Ja, genau. Also war sogar der Trainer, wo jetzt in Würzburg ist, der Bernhard Rares, hat er auch gewohnt in Belgien. Und ich habe es erfahren durch meinen ehemaligen Mitspieler Hansi Brunner, der mit mir in Nürnberg gespielt hat. Der ist damals nach Aachen gegangen und den habe ich zufällig mal gesehen. Er hat gesagt, ja, der wohnt in Belgien. Habe ich gesagt, warum wohnst du in Belgien? Ja, steuerlich ist es ganz gut. Und dann habe ich mich mal getroffen mit jemandem, der das alles organisiert hat, und so hat sich das ergeben.
Heiko Herrlich hat Fahrgemeinschaften genannt. Mit wem hattest du da Fahrgemeinschaften?
Ja, ich habe die ersten Jahre alleine da gewohnt. Dann haben die Mitspieler halt das halt von mir jetzt mitbekommen. Die sind dann auch rübergezogen. Der Peter Nielsen war da gewohnt, der Martin Dahlin. Und meine Hauptfahrgemeinschaft war mit dem Peter Nielsen. Es hat auch richtig gut geklappt, haben uns immer schön abgewechselt. Und der Martin Dahlin ist dann später dazugestoßen.
Wie war das so in der Fahrgemeinschaft mit euch? Zu dritt?
Ja, es war lustig. Haben uns immer viel unterhalten, viel gelacht. Man hat ja ein wenig Zeit. Wir sind dann so, ich glaube, 50 Minuten gefahren. Mit dem Peter Nielsen hat es wunderbar geklappt, super. Nur mit dem Martin Dahlin. Der ist nie gefahren, der hat sich immer hinten eingesetzt und hat mit seinem Handy telefoniert und hat sich immer wie so ein Star jetzt rumfahren lassen.
Wie habt ihr das dann untereinander gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid ja drei Fußballprofis, drei Bundesliga-Profis, Mitte der 90er Jahre, habt Fahrgemeinschaften, wird sich dann Spritgeld gezahlt oder wie seid ihr da vorgegangen?
Nee, der Peter und Nielsen und ich, das hat wunderbar geklappt, wir haben uns abgewechselt. Und dann war ja der Martin Dahlin dabei und der ist eigentlich nie gefahren, der war zu faul. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Dann habe ich nochmal in der Kabine eine Rechnung gestellt. Auch ein bisschen aus Spaß, aber auch ein bisschen ernst, muss ich sagen. Weil er halt nie gefahren ist, habe ich einen kleinen Zettel geschrieben mit Reifenabnutzung, Benzin und ich weiß nicht was noch. Auf jeden Fall hat er sich aufgeregt, hat er gesagt, ah, du hast doch keine Freunde hier. Und also war ein riesen Theater da. Also drüber erzählen die Spieler von der Weißweiler Elf heute noch und lachen drüber. Also ich finde, mit dem Peter Nielsen hat es super geklappt und es ist auch immer weniger jetzt Charakterfrage und der Martin Dahlin hat viel mehr Geld verdient und der hätte sich da eigentlich, mir ist es gar nicht ums Geld gegangen, sondern eigentlich nur ums Prinzip und der hätte sich eigentlich da jetzt mitbeteiligen können.
Hat er die Rechnung dann wenigstens bezahlt?
Nein, die ist bis heute noch offen.
Also nach Duisburg gewechselt bist, hast du dann weiterhin in Belgien gewohnt?
Ich habe es mir lange überlegt. Nach Gladbach waren es ja nur so 80 Kilometer, die Autobahn war also immer relativ gut frei. Aber nach Duisburg waren es dann 120 Kilometer und ab Gladbach ist dann mehr Verkehr gewesen und dann habe ich mich entschieden, umzuziehen. Das wäre mir einfach zu lang gewesen, weil vor dem Training so lange im Auto sitzen, das also wollte ich nicht.
Wie lange hast du insgesamt in Belgien gewohnt?
Also die ganzen 9 Jahre. Die ganzen 9 Jahre.
Eine zweite Sache, die Heiko Herrlich angesprochen hat, neben deinem Wohnort in Belgien, war deine Sparsamkeit, du hast doch selbst schon gesagt, du bist ein Ford Fiesta gefahren. Andere haben ihren Reichtum doch mehr nach außen gezeigt. Warum hat es dir nichts gegeben, höherwertigere Autos beispielsweise zu fahren oder einfach zu zeigen, dass du gut betucht bist als Profi?
Ja, habe ich nicht gebraucht. Erstens mal bin ich erzogen worden, also sparsam auch zu sein. Und zweitens, wie gesagt, habe ich nicht gebraucht. Und was eigentlich so das Merkmal war, ich wollte nach dem Fußball aufhören und finanziell also unabhängig sein, praktisch nur noch machen, was man möchte und also keinen Druck zu haben. Ja, das waren so die Hauptgründe.
Ist es denn aufgegangen, dieser Plan, keinen Druck nach der Karriere haben?
Ja, der Plan ist zum Teil aufgegangen. Also ich habe keinen Druck jetzt nach der Karriere, aber wie gesagt, finanziell, ich war sehr sparsam und habe auch immer sehr viel Geld angelegt und aber wie man ja weiß, habe ich das schlecht angelegt in Ostimmobilien und das ist alles nichts mehr wert heute.
Wie kam es zu diesem finanziellen Absturz? Was ist da schiefgelaufen?
Ja, ich hatte einen Finanzberater in Schweinfurt. Der war sehr gut, sehr bekannt. Und wie gesagt, ich war sparsam. Ich habe wieder was angespart, habe ihn angerufen. Was machen wir damit? Ja, wir machen die und die Anlage. Und ich habe immer gesagt, ich bin eigentlich ein solider Anleger und habe halt sehr viel Steuern bezahlt und dann hat er gesagt, die Steuern können wir wieder zurückholen durch Ostimmobilien. Ich hatte natürlich einen wahnsinnigen Steuerfreibetrag auf meiner jetzt Lohnsteuerkarte das hat mich natürlich schon jetzt fasziniert, aber im Nachhinein hätte ich lieber meine Steuern bezahlt und hätte mein Geld noch. Und so ist es in den Osten geflossen und ist weg.
Hast du quasi in Immobilien investiert, die es gar nicht gab? Oder gab es, waren schon Bestandsimmobilien? Oder?
Doch, das waren jetzt geschlossene Immobilienfonds, wo man eigentlich nicht rauskommen konnte. Und am Anfang waren die auch gut vermietet, aber danach war ja viel im Osten Leerstand und da sind die Immobilien auch, also jetzt drunter gefallen.
Der Vermögensberater, der dich da um einige Euro gebracht hat, wie viel waren es eigentlich genau?
Ich würde mal sagen, so 2 Millionen Mark, 1 Million Euro.
Dieser Vermögensberater war dann auch im Gefängnis gesessen. Mittlerweile lebt er nicht mehr. Gab es jemals eine Aussprache zwischen euch beiden?
Ja, nachdem er wieder frei war aus dem Gefängnis, war ich in Schweinfurt in meinem Café gesessen und er ist um die Ecke gelaufen. Dann habe ich kurz überlegt, soll ich ihn jetzt niederstrecken oder soll ich mit ihm reden normal? Ich habe mich fürs Zweite entschieden. Bin ihm nachgelaufen, habe ihn angesprochen, weil mein damaliger Anwalt hat gemeint, vielleicht kann er uns noch helfen, gegen die Banken auszusagen, weil da hat es damals so ein Gesetz gegeben, Haustürgeschäft. Und er hat gesagt, natürlich hilft er uns da und sagt aus, aber das hat nichts genutzt.
2002 hast du dann deine Karriere beendet. Es war auch das Jahr, in dem dein Antrag auf Sportinvalidität bewilligt worden ist. Und du warst wieder zurück in Schweinfurt, hast dann nochmal in der zweiten Liga gespielt. Wie kam es dazu, zu dieser Rückkehr in deine Geburtsstadt?
Ja gut, ich war ja beim MSV Duisburg und da habe ich mich dann am Ende der ersten Saison, ich war 2 Saisons dort, am Ende der ersten Saison verletzt, habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen, war eigentlich, habe in Gladbach so den Namen gehabt, Mr. Unverletzt. War immer fit, ich denke, weil ich mich auch immer gut ernährt habe, viel geschlafen habe, wenig Alkohol getrunken und ja, war eigentlich Mr. Unverletzt. Und in Duisburg habe ich mich dann verletzt. Der Arzt, wo mich operiert hat in Nürnberg, der meint, es war so, wo ich die Probleme hatte, weil da davor ist aufgekommen, damit es finanzielle Chaos ist und dann auch noch die Ehe also kaputt war. Und der Arzt, der mich operiert hat, hat gemeint, das ist immer so, wenn der Ärger geht dann vom Magenmeridian zum schwächsten Glied im Körper, das war dann bei mir das Knie. Also hätte ich vorher nie dran gedacht an sowas, an die Psyche, aber ja, also heute, ich habe es erlebt und ich glaube einfach, damit die Psyche sehr viel macht mit einem. Ja, und habe ich mich verletzt und dann, wie gesagt, 1 Jahr Reha und durch die ganzen Probleme bin ich einfach nicht mehr auf die Beine gekommen. Ich war nicht mehr fit, das haben die gesehen in Duisburg und dann haben sie gesagt, der Vertrag ist ausgelaufen, er wird nicht verlängert. Ja, dann war ich da gestanden, dann bin ich wieder nach Hause zu meinen Eltern, also gezogen für 3 Monate und habe mich beim FC Schweinfurt fit gehalten ein bisschen und nach 10 Tagen haben wir sich dann geeinigt, damit ich einen Vertrag unterschreibe.
Du hast die Punkte erwähnt mit der Scheidung, dem finanziellen Absturz und auch mit der Verletzung. 3 sehr harte Schicksalsschläge. Was macht das mit einem Menschen? Was geht an einem vor?
Ja, du bist natürlich am Boden am Anfang. Ich weiß noch, bei mir hat sich das so ausgewirkt. Ich war damals in der Reha und wollte also in den Kraftraum gehen, wollte was machen und ich war immer ehrgeizig und immer hart trainiert. Also da gehst du in den Raum und willst was machen und es geht nicht. Also so praktisch in der Phase gewesen, aber die hat nicht so lange angedauert. Ich habe dann wieder gesagt, es muss weitergehen und ja, manche verfallen den Alkohol oder rappeln sich überhaupt nicht mehr auf, aber zum Glück ist bei mir alles jetzt gut gelaufen im Nachhinein.
Und wie war es dann für dich mit Anfang, Mitte 30 wieder bei den Eltern daheim einzuziehen?
Ja, das war natürlich schon komisch, da haben andere dann schon Familien und Häuser und stehen im Arbeitsleben, aber ich denke einfach, ich bin sehr früh von zu Hause weg, mit 15 schon. Ich habe die Zeit genossen, ich habe da irgendwas nachgeholt mit meinen Eltern. Es war eine sehr schöne Zeit, aber es waren nur 3 Monate, weil ich mir gedacht habe, ich möchte schon mein eigenes Leben auch haben und dann bin ich nach 3-4 Monaten ausgezogen. Aber die haben mir sehr viel geholfen in der Phase, meine Eltern.
Inwiefern?
Ja, die haben mir gut zugeredet, unterstützt und wie gesagt, ich bin jeden Tag zu meinen Eltern zum Essen dann auch noch die Jahre später, wo ich dann allein gewohnt habe. Also einfach da sein, das war gut.
Zu deiner schwierigen Phase hat sich auch Heiko Herrlich nochmal zu Wort gemeldet und eine Bewertung aus seiner Sichtweise abgegeben.
Das war damals auch, aber er war trotzdem war positiv. Also sein Lächeln hat er sich dadurch nicht nehmen lassen. Den anderen Reichtum, den er hat in seinem Herz, den hat er sich nicht nehmen lassen. Weder von Frauen noch von Vermögensberatern.
Ein sehr schöner Satz, wie ich finde. Den Reichtum in seinem Herzen hat er sich nicht nehmen lassen. Wie schwer war es in dieser Phase, bei sich zu bleiben? Karl-Heinz Philipsen hatte ich auch als sehr ehrlichen Menschen beschrieben, sehr aufrichtig, humorvoll immer, immer bodenständig. Ich glaube, das sind alles Eigenschaften, die in so einer Phase dann sehr auf die Probe gestellt werden.
Ah, das weiß ich jetzt nicht, aber die sind mir alle also jetzt zugute gekommen. Die Leute sagen oft zu mir, wie kannst du das so locker nehmen, ja? Ich sage, das ist einfach so im Leben, ja, das passiert anderen auch und andere haben noch schlimmere Sachen oder sagen wir in Afrika haben sie nichts zum Essen, also in Indien wohnen sie zu zehnt auf jetzt 4 Quadratmeter, also da geht es uns noch gut und ich meine, das war natürlich schon ein Dreierschlag, ja, aber ich habe mich erholt, ich habe meinen Humor nie verloren und ich glaube, das ist das Wichtigste, man soll immer nach vorne schauen und für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer.
Wir haben jetzt über die privaten Sachen in Schweinfurt gesprochen. Wie war es fußballerisch dann nochmal beim FC 05 in der zweiten Liga?
Ich muss sagen, ich war total überrascht. Es waren Riesenspiele am Anfang. Ich glaube, das erste Spiel war ausverkauft, das zweite ausverkauft. Also ich hätte gern weitergespielt. War eine Riesen-Euphorie, natürlich auch noch in der Heimatstadt. Ich wäre gern jetzt länger geblieben und hätte versucht, also die zweite Liga mitzuhalten. Aber der Körper hat nicht mehr mitgespielt. Ich habe nach 5 Spielen also aufgeben müssen. Ich glaube, mein letztes Zweitligaspiel war gegen Hannover. Da bin ich dann rausgekommen, weil es einfach nicht mehr geht. Bei mir hat die jetzt Muskulatur, die hintere am Oberschenkel, immer verkrampft. Die war einfach zu schwach. Und da konnte ich leider nicht mehr weiterspielen. Das war dann das Ende.
Auch wenn es nicht allzu viele Spiele waren in Schweinfurt, wie war es im Stadion zu spielen? Ist ja ein spezielles Stadion mit den Bäumen hinter der Tribüne, sehr viele Stehplätze, kleines Stadion. Wie ist es da zu kicken?
War natürlich schöner ohne Laufbahn, aber in so einem Stadion muss es natürlich voll sein. Und es waren die ersten Spiele, waren es voll, da waren es, ich glaube, 15.000. Und nach dem ersten Sieg, ich glaube, gegen Saarbrücken zu Hause, glaube ich, 1-0 gewonnen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir sind nach dem normalen Ligaspiel eine Ehrenrunde gelaufen. Die Zuschauer haben geklatscht, die waren noch lang da. War natürlich klar, Schweinfurt hat lang keinen Profifußball mehr gesehen und wirklich schade, damit das also nicht weitergegangen ist.
Du hast dann später, wenn wir mal ein bisschen weiter nach vorne blicken, für die eine oder andere Amateurmannschaft noch gespielt. Also deine Profikarriere war dann damit zu Ende in Schweinfurt. Du hast dann unter anderem für Gerbrunn gespielt, auch für die DJK Schweinfurt und auch für den FV Karlstadt Trainer warst und auch nochmal die Fußballschuhe geschnürt hast. Wir wollen deinen ehemaligen Spieler Julian Warnschaffer zu Wort kommen lassen. Er erinnert sich an eine Anekdote aus dem Training.
Hallo Martin, hier ist nochmal der Julian. Was ich schon immer mal wissen wollte, ist, warum hast du damals eigentlich 50 Euro an Pfosten geklebt, die für den Gewinner des Lattenschießens im Training waren?
Kannst du dich an die Szene erinnern?
Ja, kann ich mich. Ich habe es hingeklebt, damit sie endlich mal also was treffen. Als Motivation, damit sie sich mal konzentrieren und einmal das Tor treffen.
Haben sie es dann auch getroffen?
Ja, dann haben sie es getroffen.
Hast du sowas öfter gemacht, so Gaudi-Aktionen?
Also in Karlstadt weiß ich es jetzt nicht, da war ich ja nicht so lang, aber also in Schweinfurt habe ich das schon ab und zu mal gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, was jetzt so im Speziellen.
Wie war so der Trainer Martin Schneider?
Ja gut, meine erste Station war ja in Gerbrunn. Da war ich einfach zu gutmütig. Da hatte ich auch eigentlich eine ganz gute Mannschaft, aber auch ein paar Quertreiber drin. Die hätte ich eigentlich aussortieren müssen, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Aber vom Spaß her, also Spaß hatten meine Mannschaften immer. Ich war ja dann noch in Schweinfurt bei meinem Heimatverein, da war es richtig schön. Da war ich, glaube ich, 5,5 Jahre oder 6. Da habe ich natürlich noch alle gekannt von früher, den Abteilungsleiter. Also habe ich mich richtig wohl gefühlt. Bin auch mit den Spielern zum Saufen oder was weiß ich, was wir gemacht haben. Also war richtig schöne Zeit und viel gelacht. Und das ist für mich das Entscheidende im Amateurfußball, damit man Spaß hat und viel lacht.
Wie fandest du im Nachgang deine Zeit in Karlstadt?
Ja, Karlstadt war ein bisschen unglücklich, würde ich mal sagen. Mit den Spielern bin ich gut ausgekommen und hat auch Spaß gemacht. Den einen oder anderen hätte ich vielleicht entfernen müssen, weil der ein bisschen Unruhe reingebracht hat. Aber das Problem war einfach das Außen herum. Die Vorstandschaft war mir zu negativ. Ein paar Zuschauer waren mir zu negativ. Also zu mir ist einmal einer gekommen und hat gesagt, was hast du für ein Konzept? Dann sage ich, was meinst du für ein Konzept? Ohne Geld die Spieler müssen mit Freude kommen, die müssen mit Spaß kommen. Ja, da kann ich nicht mit dem Konzept kommen. Wenn ich habe gesagt, ich will versuchen aufzusteigen in die Bezirksliga. Das wäre eine gute Liga gewesen für Karlstadt. Das hätte man wahrscheinlich auch mal geschafft in ein, zwei Jahren. Aber hat sich einfach anders entwickelt.
Fehlt dir das Trainerdasein heute?
Überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich genieße es, am Wochenende frei zu haben. Und ich spiele ja viele Weißweiler Elf-Spiele. Da haben wir jetzt schon zwischen 20 und 25 Spiele. Die gehen so im April, Mai bis September. Da hätte ich eh keine Zeit. Und ich ziehe natürlich lieber solche Spiele vor, wo ich mit meinen ehemaligen Spielern mich treffe, als irgendwo Trainer zu sein.
Also wird es eine Rückkehr des Trainers Martin Schneider wohl eher nicht mehr geben?
Nein, eher nicht.
Du hast die Weißweiler Elf angesprochen. Fehlt dir das Spielen?
Ja, absolut. Also ich habe die letzte Zeit in Corona habe ich, glaube ich, 3-4 Mal gespielt. Da war es einmal so, glaube ich, im Oktober. Da ist es mal jetzt lockerer gewesen. Da habe ich in so einer Halle gespielt mit meinen ehemaligen Freunden von früher aus Schweinfurt. Also das fehlt mir sehr und natürlich auch die Weißweiler Elf, weil man kann ja mit sich allein nicht Fußball spielen.
Was genau fehlt dir an der Weißweiler Elf? Die Kameradschaft, das Erzählen von früher? Was macht die Weißweiler Elf für dich aus?
Ja, das hauptsächlich, muss man sagen. Also man kommt immer hin und lacht und freut sich. Das Erzählen von früher viel, dann natürlich die heutige Zeit, was man heute so macht. Und natürlich auch das Spielen, obwohl es manchmal nicht viel Spaß macht, wenn du gegen Mannschaften spielst, die, sag mal, körperlich nicht so gut drauf sind. Wenn du zu hoch gewinnst, da gewinnen wir schon mal 15-1 oder so, da macht es nicht so viel Spaß. Mir macht natürlich sehr viel Spaß so Hallenturniere, wenn du gegen Ex-Mannschaften spielst von der ersten Liga. Da ist immer das große Turnier in Berlin, da spielst du vor 8000 Zuschauern. Das sind Highlights und die Spielen im Freien, die ist eigentlich hauptsächlich wegen der jetzt Kameradschaft.
Wie verbringst du deine Tage dann heute ohne die Weißweiler Elf?
Ja, die Wochenende sind ein bisschen langweilig jetzt. Natürlich kann man wenigstens die erste Liga anschauen im Fernsehen. Das ist ja wenigstens noch schön. Meine Tage verbringe ich halt wie viele andere zu Hause viel. Ich bin Hausmann und Rentner. Kriege ja eine BG-Rente auf mein Knie. Und
was heißt BG?
BG ist die Berufsgenossenschaft. Jeder Fußballer ist ja auch versichert, wie jeder Arbeitnehmer, über die Berufsgenossenschaft. Wenn du deinen also Beruf nicht mehr ausüben kannst, dann wird deine Rente bezahlt.
Du hast ein Sportkämmerle. Was hat es damit auf sich?
Ja, mein Sportkämmerle, das ist draußen hinter der Garage. Da habe ich einen Crosstrainer drin und da gehe ich fast jeden Tag drauf, damit ich mich fit halt, wenn es wieder weitergeht mit der Weißweiler Elf.
Bei unserem Gespräch heute hast du gesagt, ist mir eigentlich egal, wann ihr vorbeikommt. Hauptsache es ist dunkel, weil ich möchte noch im Garten ein bisschen was arbeiten. Was genau ist da angefallen?
Habe ich leider heute nicht mehr geschafft. Es hat geregnet. Aber anstehen, wir wollen eine kleine Sauna machen, Außensauna. Und am Mittwoch kommt der Pool. Der wird reingehoben und da habe ich noch einiges zu tun, außen im Garten. Ich mache auch was Außergewöhnliches, wo alle Nachbarn so ein bisschen in den Kopf geschüttelt hat. Ich mache statt normalen Rasen Kunstrasen rein, weil es geht mir auf den Sack, wenn ich im Sommer immer gieße und der Rasen ist trotzdem braun. Ich bin Fußballer, ich will einen satten grünen Rasen haben.
Also bist du Befürworter von Kunstrasen im Vergleich zu Naturrasen?
Also spielen eher nicht, da finde ich schon Rasen gut. Ich hätte es vielleicht ganz gern, wenn jeder Amateurverein einen Kunstrasen hätte, weil dann würden nie Spiele ausfallen. Aber bei mir im Garten geht es einfach, weil er im Sommer braun ist. Und ich will den grünen Rasen.
Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Rubrik vorbereitet, die nicht der Videobeweis heißt, sondern
der Audiobeweis.
Beim Audiobeweis wird unser Gast mit einem Zitat konfrontiert und wir ordnen das dann ein. Das Zitat in deinem Fall ist, wenn es eine Zeitreisemaschine gäbe, würde ich in die Römerzeit gehen und dann als Gladiator im Kolosseum auftreten. Das habe ich schon in der Halbzeitpause kurz angesprochen, diese Wunschvorstellung von dir. Was hat es damit auf sich? Was fasziniert dich an dem Gedanken?
Ja, erstmal liebe ich Rom. Ich war schon öfters in Rom. Auch meine Frau liebt Rom. Dann das Hauptsächliche wäre einfach in der Römerzeit im Kolosseum so 1 gegen 1 habe ich immer gern gemacht, auch im Training oder im Spiel. Mann gegen Mann ins Auge schauen, ehrlicher Zweikampf. Also das wäre so meine Vorstellung gewesen im alten Rom.
Ich denke, das ist eine kuriose Wunschvorstellung, ein lustiges, auch ein Schneider-likes Ende. Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch, für die Offenheit, für die ehrlichen Worte, Martin. Du hast zum Abschluss noch eine kleine Überraschung für unsere Hörer, nämlich ein Trikot. Dieses Trikot werden wir auf jeden Fall verlosen unter den Hörern. Einfach bei uns in Facebook gefällt mir klicken auf der entsprechenden Seite oder in Instagram uns folgen. Wir wählen dann den Gewinner aus, beziehungsweise wir ermitteln den Gewinner.
Ich habe mal geschaut auf eBay, meine Trikots waren richtig hoch gehandelt.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Welche Preise?
Möchte ich nicht sagen, aber sehr hoch.
Wunderbares Ende, vielen Dank, lieber Martin.
Wir hoffen, du hattest auch Spaß bei uns in der Folge.
Ja, war schön, war das erste Mal für mich. Und ja, also jetzt jederzeit wieder.
Dann vielen Dank für die Verpflegung, für den extrem guten Cappuccino oder Kinderkaffee, wie du sagst.
Und fürs Radler natürlich. Vielen Alles Dank klar. Und bis bald, Martin.
Tschüss.